Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Kein Brustschwimmen, kein Sprint, kein Fechten. Nicht in Hamburg, nicht olympisch. Denn in einem denkbar knappen Rennen entschieden sich die Hamburger gegen Olympia 2024. Dabei war die Hoffnung vor 3 Wochen noch groß, dass in 9 Jahren der Glanz der olympischen Ringe nicht nur wie hier im Stadtpark erstrahlen würde, sondern in ganz Hamburg. Während die einen schon vor ihrem inneren Auge die olympische Fackel mit Hafenpanorama sahen, blieb die Begeisterung bei der anderen auf Sparflamme. Zu teuer und überhaupt. Die Stadt habe doch mit ihrer Bewerbung am Ende angesichts der starken Konkurrenz keine Chance. Ob Hamburg tatsächlich seinen Hut in den Ring werfen würde, darüber sollten nun die Bürger entscheiden. Und sie haben entschieden, kein Olympiamärchen 2024 in Hamburg. Über erleichterte Sieger und deprimierte Verlierer. Mareike Aden.
Die Hamburger Olympia-Befürworter wollten eine gute Nachricht verkünden im Rathaus und danach feiern gehen. Jetzt muss der erste Bürgermeister Olaf Scholz mitteilen, die Bürger seiner Stadt haben Nein gesagt.
Jeder weiß, dass wir uns günstigere Umstände gewünscht hätten, wenn es etwa um die Frage geht der Herausforderung mit den vielen Flüchtlingen, wenn es um die Diskussion um die FIFA geht, wenn es um die Frage geht, die sich mit den Attentaten in Paris verbunden haben.
Überraschter Jubel bei Olympiagegnern, die ins Rathaus gekommen waren. Auch die Linke, die als einzige Fraktion gegen Olympia war, ist begeistert über die Entscheidung der Hamburger.
Sie haben verstanden, das IOC macht keine Stadtentwicklung. Sie haben verstanden, dass wir die Stadt gut ohne Olympia entwickeln können. Und Sie haben auch verstanden, dass FIFA ist korrupt. Beim IOC sieht es auch nicht sehr viel besser aus. Sie wollten nicht, dass Ihre Stadt von diesen Menschen regiert wird.
Lange sah es gut aus mit den Umfragewerten und die Befürworter hatten viel investiert. Mindestens 5 Millionen Euro für die Bewerbung, nochmal so viel für das Referendum. Eingeplant war ein Budget von etwa 11 Milliarden Euro. Im Hafen sollte ein ganz neuer Stadtteil entstehen. Den Hamburgern war das alles offensichtlich zu viel.
Es waren auch auf jeden Fall viele Leute in der Stadt, die gesagt haben, okay, an den und den Stellen, da wird gekürzt. Also zum Beispiel in sozialen Einrichtungen wird gekürzt. Wir haben gerade einfach andere Probleme in der Stadt. Wir haben viele Leute, die neu in die Stadt kommen, wo erstmal sich drum gekümmert werden muss. Und es gibt einfach notwendigere Dinge, wo das Geld viel besser investiert ist als in so ein paarwöchiges Sportevent.
Die Sportler und Ehrengäste, die in einer Arena zum Feiern bereitstanden, fassungslos.
Ich bin geschockt. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das überhaupt in diese Richtung gehen kann. Das ist, glaube ich, ein Ergebnis, das wir hier alle nicht erwartet haben und wir auch erstmal drüber nachdenken müssen, warum das überhaupt passieren kann.
Was bleibt vom Hamburger Olympiatraum? Bilder wie in diesem Bewerbungsvideo. Hamburg wollte sich der Welt zeigen, die eigene Stadt entwickeln und den Sport. Der Traum von Olympia 2024 im Norden ist vorbei, bevor er richtig begonnen hat.
Im Hamburger Rathaus steht Björn Staschen. Heißt denn diese Entscheidung, dass sportliche Großveranstaltungen mit den Deutschen nicht mehr zu machen sind?
Das ist zumindest ein schwerer Schlag ins Kontor derjenigen, die auf solche Großveranstaltungen setzen, wie beispielsweise Hamburgs erster Oberbürgermeister Scholz, der gesagt hat, ohne Olympia sei die Stadtentwicklung nur schwer hinzubekommen, ohne Olympia sei möglicherweise die Flüchtlingskrise sogar schwerer zu lösen. Das haben die Wähler ihm nicht abgenommen. Olaf Scholz hat verwiesen auf das schwierige Umfeld, auf den DFB-Skandal, auf die FIFA-Korruption und auch auf den Terror von Paris und die Terrordrohung hier in Hannover. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn weit über 80% der Hamburger haben per Briefwahl abgestimmt. Viele von denen schon vor Paris, vor den Anschlägen. Insofern ist dies vor allem Ausweis einer Vertrauenskrise. 11 Milliarden Euro Kosten für Olympia. Davon wollte Hamburg nur 1 Milliarde tragen. Der Bund hatte noch keine Finanzierungszusage gegeben. Das hat den Bürgern offenbar nicht gereicht. Deswegen hier im Rathaus kein Olympia-Freudenfest, sondern Olympia-Totentanz.
Dankeschön, Björn Staschen aus Hamburg. Das Verhältnis der EU zur Türkei erinnert an das Verhältnis zu einem entfernten Verwandten, mit dem man eigentlich nicht viel zu tun haben will. Doch ist dieser Verwandte manchmal dennoch von Nutzen. Und so kam der türkische Ministerpräsident heute dem europäischen Familienkreis näher. Beim obligatorischen Familienfoto fühlte er sich sichtlich wohl. Denn Davutoğlu wurde beim EU-Türkei-Sondergipfel in Brüssel umworben wie kein anderer. Sein Land soll unter anderem Milliardenhilfen und Visaerleichterungen bekommen. Dafür soll die Türkei Flüchtlinge davon abhalten, sich auf den Weg nach Europa zu machen. Kritiker sprechen von einem mehr als fragwürdigen Deal. Christian Feld.
In der Provinz Kilis, 90 Kilometer vom syrischen Aleppo entfernt, steht eines der Flüchtlingslager, das die Türkei aufgebaut hat. Doch nicht nur dort leben die mehr als 2 Millionen Syrer, die vor dem Bürgerkrieg geflüchtet sind. Der türkische Ministerpräsident nimmt vom Gipfel mit der EU eine Zusage mit über finanzielle Hilfe.
Die 3 Milliarden Euro, die die Europäische Union in Aussicht gestellt hat, dient ausschließlich der Finanzierung von Flüchtlingsprojekten, also von Projekten, die die Gesundheitsversorgung der Flüchtlinge verbessern, von Projekten, die die Bildungschancen der etwa 900.000 Kinder verbessern.
In Europa schwingt auch die Hoffnung mit, dass sich so weniger Menschen aus der Türkei in Richtung Europa aufmachen. Der Gast aus Ankara betont die Gemeinsamkeiten zwischen der Türkei und Europa. Alles wolle man tun, um auf die Flüchtlingskrise zu reagieren. Den am Abend beschlossenen Aktionsplan werde sein Land umsetzen. Unser letztliches Ziel ist es, Schlepper abzuhalten und jede Form von Kriminalität gegen Flüchtlinge zu verhindern. Wir wollen die Flüchtlingsbewegung so gut wie möglich regulieren und dadurch die Zahl der Flüchtlinge, die nach Europa kommen, verringern. Beim Fototermin stehen sie alle zusammen, doch in der Flüchtlingsfrage zeigte die EU zuletzt wenig Einigkeit. Vor dem eigentlichen Gipfel hatte sich die deutsche Kanzlerin mit einer kleinen Gruppe von EU-Staaten getroffen.
Das waren im Wesentlichen Länder, die sehr viele Flüchtlinge aufnehmen im Augenblick und die naturgemäß ein sehr hohes Interesse daran haben, dass das, was wir heute im EU-Türkei-Aktionsplan verabredet haben, nicht irgendwann umgesetzt wird, sondern möglichst schnell umgesetzt wird.
Ein historischer Tag sei das gewesen, so der türkische Ministerpräsident. Ganz so euphorisch dürften die Europäer das wohl nicht sehen.
Zum 21. Mal wird ab morgen die Weltgemeinschaft versuchen, das Klima zu retten. Hunderttausende gingen heute bei Demonstrationen in Sydney, in Seoul, in Berlin und an vielen anderen Orten auf dem Erdball auf die Straße und erinnerten die Verhandler daran, worum es nicht gehen darf. Nämlich darum, vor allem Landesinteressen durchzusetzen und windige Kompromisse auszuhandeln. Traditionell die größten Demonstrationen finden am Tagungsort statt. Doch in Paris sind Versammlungen nach den Terroranschlägen vor 2 Wochen verboten. Um dagegen zu protestieren, stellten Klimaschützer heute 20.000 Paar Schuhe auf die Place de la République. Darunter sogar die des Papstes. Navina Lala.
Der Eiffelturm erstrahlt grün im Dschungellook. Das Kunstprojekt One Heart, One Tree gehörte zu den Aktionen, die nicht abgesagt wurden. Anders der große Klimamarsch. Er war bereits vor über einer Woche aus Sicherheitsgründen in Paris untersagt worden. Stellvertretend für die Demonstranten standen heute tausende Schuhpaare auf der Place de la République. Auch Papst Franziskus, UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon und Modedesignerin Vivienne Westwood haben ihre Schuhe gespendet. Entlang des Boulevard Voltaire bildeten Demonstranten eine Menschenkette. Die Polizei sprach von 4.500 Teilnehmern, die Veranstalter von mehr als 10.000. Mit den Aktionen wollten die Menschen ein Zeichen setzen und deutlich machen, was sie von den Politikern erwarten. Wir sind hier in Paris, um bei dieser Klimakonferenz eine Einigung zu erlangen, die uns ermöglicht, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Wir sind sehr optimistisch, dass wir das auch erreichen können. Der weitestgehend friedliche Protest wurde aber auch durch einige militante Aktivisten gestört. Die Pariser Polizei griff hart durch, mit Schlagstöcken, Tränengas und Festnahmen. Der Klimagipfel in einer Stadt, die immer noch im Ausnahmezustand ist, für alle Seiten eine Herausforderung.
Die geplante Bundeswehrmission in Syrien wird voraussichtlich der größte laufende Auslandseinsatz werden. Mehr dazu in den Nachrichten mit Judith Rakers.
Laut Generalinspekteur Wieker werden nach derzeitiger Planung etwa 1.200 Bundeswehrsoldaten benötigt. Deutschland will sich vor allem mit Tornado-Aufklärungsflugzeugen und einem Kriegsschiff am internationalen Antiterrorkampf gegen den sogenannten Islamischen Staat beteiligen. Ein Bundestagsmandat für den Syrien-Einsatz soll nach dem Willen der Bundesregierung noch in diesem Jahr erteilt werden. In Syrien sind bei einem Luftangriff nahe der Stadt Idlib zahlreiche Zivilisten getötet worden. Die genaue Zahl der Opfer ist unklar. Vertreter der syrischen Opposition sprachen von mindestens 18, andere Quellen sogar von 40 Toten. Aktivisten erklärten, russische Kampfflieger seien für den Angriff auf einen Markt verantwortlich. Genau überprüfen lassen sich diese Angaben wegen der unübersichtlichen Lage in dem Bürgerkriegsland nicht. Die Kirchen haben bei den Gottesdiensten zum ersten Advent ihre vorweihnachtlichen Spendenaufrufe gestartet. Satt ist nicht genug, heißt die Aktion des evangelischen Hilfswerks Brot für die Welt. Es fördert weltweit Projekte, die mangelernährte Menschen versorgen sollen. Das katholische Lateinamerika-Hilfswerk sammelt in diesem Jahr für Gewaltopfer, unter anderem in Guatemala und Kolumbien.
Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Diesen Satz können wir fast täglich lesen, denn die Polizei meldet immer häufiger Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Oft sind es unbewohnte Häuser, doch die Täter schrecken auch nicht davor zurück, Unterkünfte anzugreifen, in denen bereits Menschen leben. Im niedersächsischen Salzhemmendorf flog Ende August ein Molotow-Cocktail durch das Fenster dieses Hauses, als sich darin 25 Flüchtlinge aufhielten. Nun haben Britta von der Heide und Marco Heuer die Frage gestellt, wer die Täter sind und woher der rechte Hass kommt. Und dabei kommt auch einer der Täter selbst zu Wort.
Es sind kräftige Zeilen, die Dennis L. im Gefängnis zu Papier gebracht hat. Er verabscheue seine Tat, sie sei widerwärtig. Er sehe in den Spiegel und könne nicht glauben, dass er das gewesen sei. Dennis L., rechts im Bild, ist einer der drei Tatverdächtigen, die in Haft sitzen. Der Vorwurf: versuchter Mord.
Warum, ne? Das ist die Frage, die man sich stellt. Andere Fragen brauche ich mir nicht stellen, weil er hat ja an nichts gefehlt, ne?
Salzhemmendorf. Aus dieser Idylle wurde ein Tatort innerhalb einer Nacht. Der Tatabend. Erst ein Feierabendbier, dann reden sie über Flüchtlinge und schließlich ein Molotow-Cocktail.
Mein Nachbar sagt, komm, Feuer.
Wir haben nur Jacken genommen und sind schnell rausgegangen. Da hatte ich Angst.
Bei solchen Anschlägen kommen die Täter oft aus der Nachbarschaft und die meisten zählen nicht zur organisierten rechten Szene. Das gilt auch für die drei Tatverdächtigen aus Salzhemmendorf. Allerdings gehört rechtes Gedankengut zu ihrem Alltag. Das zeigen WhatsApp-Chats mit gleichgesinnten Freunden aus der Gegend.
Ich bin der neue Adolf. Nix Zyklon B. Erhängt wird das Pack.
Die Grundschule wird ein Asylheim. Hoffentlich wird die bald abgefackelt.
Ich glaube, meine Mutter hat bis jetzt Angst. Und mein Vater auch. Und mein Vater sagt immer, du sollst nicht zu spät nach Hause kommen.
Vermutlich will Dennis L. mit dem Brief seine Strafe mildern. Aber bemerkenswert sind solche Sätze. Flüchtlinge hätten das Recht, dort zu leben, wo es ihnen am besten geht. Und möglichen Nachahmern sagt er, lasst es sein.
Morgen Abend befasst sich Hart aber fair mit dem Thema vom Wutbürger zum Brandstifter. Da sehen Sie dann noch einmal einen ausführlicheren Bericht. Und wir kommen jetzt zum Sport und damit zu den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern München hätte heute die Herbstmeisterschaft klargemacht, wenn nicht Borussia Dortmund gewonnen hätte, Katja Wunderlich.
Ja, wenn. Der BVB hat aber gewonnen und das ziemlich deutlich mit 4:1 gegen Stuttgart. Und damit ist die Herbstmeisterschaft des FC Bayern um mindestens eine Woche verschoben. Beim VfB war heute unter dem neuen Interimstrainer Jürgen Kramny zwar mehr Ehrgeiz zu spüren, aber trotzdem kassierten die Schwaben 4 Gegentore und das zum dritten Mal in Folge. Die Borussia hält den Abstand auf den FC Bayern an der Tabellenspitze, während bei den Stuttgartern die Abstiegssorgen immer größer werden.
Für Stuttgarts Interimscoach Jürgen Kramny war in Dortmund außer einem Schulterklopfen nicht viel zu holen. Der BVB einfach eine Nummer zu groß.
Wir werden da dranbleiben und einfach versuchen, den Jungs weiterhin Selbstvertrauen zu vermitteln und kompaktes Spielverhalten zu vermitteln. Und Werder Bremen ist die nächste Aufgabe. Ich denke einfach Dortmund, das hat man einfach gesehen. Nachdem sie in Führung lagen, ist das dann schon ein großer Kaliber.
Und was für ein Kaliber. Der schwarz-gelbe Powerfußball nach 3 Minuten zum ersten Mal erfolgreich. Castro mit dem Führungstreffer. Dortmund voller Spielfreude, das 2:0 an Genialität kaum zu übertreffen. Castro, der Vorbereiter, und Aubameyang mit viel Gefühl. Der 16. Saisontreffer des auch sprunggewaltigen Stürmers aus Gabun. Die Tuchel-Elf klar überlegen, in der Schlussphase der ersten Hälfte aber nachlässig in der Defensive. Der Anschlusstreffer von Didavi brachte noch einmal Hoffnung für die mutig auftretenden Schwaben. 2:1 der Pausenstand.
Da darf nicht vergessen, dass Stuttgart offensiv eine sehr hohe Qualität hat. Sie sind in allen offensiven Daten, Torschüsse, Schüsse aufs Tor, Großchancen herausgespielt im vorderen Drittel der Liga, manchmal sogar unter den ersten drei.
Allerdings liegen die Stuttgarter auch in der Eigentorstatistik ganz weit vorne. Niedermeier mit dem bereits 4. Eigentor in dieser Saison für den VfB und der Vorentscheidung zugunsten des BVB.
Ich glaube, letztendlich haben wir dann gerade zweite Halbzeit extrem stark umgeschalten, extrem stark nach vorne gespielt und dann auch verdient gewonnen. Aber natürlich mussten wir bei 90 Minuten hellwach sein, klar.
Und einer war auch in der 91. Minute noch hellwach. Pierre-Emerick Aubameyang, einfach nicht zu halten. Die Stuttgarter Defensive überfordert. Aubameyangs 2. Treffer zum 4:1 Endstand. Am Ende ein klares Ergebnis. Dortmund verhindert Bayerns vorzeitige Herbstmeisterschaft. Und der VfB Stuttgart nach der 10. Saisonniederlage von einem Neuanfang weit entfernt.
Ein Unentschieden, das keinem hilft. 1:1 trennten sich heute Schalke und Bayer Leverkusen. Das Werksteam von Roger Schmidt hätte nach der 1:1-Enttäuschung in der Champions League diese Woche einen Sieg gut gebrauchen können. Aber auch Schalke ist seit 5 Bundesligaspielen ohne Dreier und passend zur Serie verhindert ausgerechnet ein unglückliches Eigentor das lang ersehnte Erfolgserlebnis.
Sascha Rita musste nach dem Spiel getröstet werden. Der Schalker Verteidiger hatte unfreiwillig den Leverkusener Ausgleich erzielt und damit für viel Frust gesorgt. Aber er hatte keine Chance.
Natürlich ist es schade, wenn man so lange führt bis kurz vor Ende des Spiels. Aber ist natürlich Pech, wenn man dann so ein Eigentor schießt. Also so ist Fußball.
In der ersten Hälfte erspielte sich Bayer nach einer halben Stunde eine optische Überlegenheit. Mit Karim Bellarabi, aber nicht mit der letzten Präzision. Doch es war so etwas wie ein kleiner Weckruf für die Hausherren, mehr zu investieren, mehr Druck zu machen. Kevin Campbell auf Karim Bellarabi. Kurz vor der Pause hätte sich Schalke über einen Rückstand nicht beschweren dürfen. Nach dem Wechsel ein ganz anderes Bild. Schalke nun gleich mittendrin im Kombinationsfluss mit Leon Goretzka und Erik Choupo-Moting. Das 0:1 in der 50. Minute, der 2. Saisontreffer des Stürmers. Ganz sauber herausgespielt, dank Sicherheitsabstand der Bayer-Verteidiger und einem treffsicheren Choupo-Moting. Der Schalker blieb weiter positiv auffällig, auch als Vorbereiter, mit seiner Schnelligkeit, mit seinem Timing. Der Kopfball von Huntelaar nur ganz leicht nach oben verrutscht. Leverkusen fand lange keinerlei offensive Lösung bis zur 85. Minute. Campbell auf Chicharito einfach rein in die Mitte, dann war der Ball drin. Ein Eigentor von Sascha Rita, ein ganz unglückliches, einfach nicht zu vermeiden, nicht zu verhindern. Gleichzeitig das Endergebnis, aber nur für die Fans ein richtiger Grund zur Freude.
Wenn man dann nach hinten raus noch durch ein Eigentor das 1:1 macht, glaube ich, muss man damit leben. Auch wenn wir natürlich auch im Laufe des Spiels Chancen hatten, das Spiel zu gewinnen.
So wurde es die Sorte unentschieden, die keinen richtig glücklich machte. Vor allem die Schalker nicht.
Von einem Unentschieden zum nächsten. Torlos trennten sich heute der FC Augsburg und der VfL Wolfsburg. Wer hätte das gedacht? Von den Niedersachsen kam heute deutlich weniger als erwartet, was den Augsburgern in die Karten spielte. Denn so verlassen sie die direkten Abstiegsplätze und bleiben zum 2. Mal in Folge ungeschlagen. Ein schönes Trostpflaster nach der 2:3-Niederlage diese Woche gegen Bilbao in der Europa League.
Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking rümpft die Nase und das mit gutem Grund, denn es ist beileibe kein tolles Fußballspiel. Tore fallen keine und die Anzahl der Chancen halten sich auch in Grenzen. Die beste in der ersten Hälfte hat Augsburgs Kapitän Paul Verhaag, aber der trifft gut als Elfmeterschütze, aber so gut wie nie aus dem Spiel heraus. Eisige Temperaturen auf den Tribünen. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, sich mit Glühwein zu erwärmen. Die 22 Akteure müssen sich bewegen, um nicht einzufrieren. Insgesamt bewegt sich aber zu wenig vor beiden Toren. Dominic Kohr vergibt die zweite Großchance der Augsburger. Mehr ist nicht, reicht aber zum 0:0.
Wir sind dabei. Ich denke, dass wir gezeigt haben, dass wir punkten können und dass wir kleinen Schritten denken müssen und in kleinen Schritten nur da unten rauskommen, ist auch klar. Von daher ist es heute ein Schritt auf den Relegationsplatz und es wäre auch ein Weg, in der Liga zu bleiben und deswegen sind wir positiv.
Für die Augsburger ist es ein Achtungserfolg und es hätte sogar mehr werden können, wenn der Schiedsrichter nach diesem Foul von Naldo an Bobadilla Elfmeter gegeben hätte. Der Unparteiische zweimal mit unglücklichen Entscheidungen. Dante sieht gelb-rot, aber wofür? Das ist kein Foul, er trifft Bobadilla nicht. Manchmal ist es eben schwer, die Dinge richtig zu sehen. In der zweiten Hälfte sieht Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking immerhin noch zwei richtig gute Chancen seiner Mannschaft. Naldo per Freistoß und dann Caligiuri ganz knapp vorbei.
Ich glaube, das liegt nicht am Willen. Das ist dann eine Ungenauigkeit im Spiel und hat dann auch immer ein Zeichen von Qualität. Und die muss man immer wieder abrufen. So. Und das haben wir heute haben wir es nicht hinbekommen. Und in dieser Saison auswärts auch zu selten hinbekommen. Aber daran arbeiten wir und ich sehe das nicht als dramatischer.
Augsburg gegen Wolfsburg. Am Ende eine Nullnummer, die dem FCA mehr weiterhilft.
Die Tabelle. Spitzenreiter München mit 8 Punkten Vorsprung auf Verfolger Dortmund. Wolfsburg ist Dritter. Mönchengladbach und Berlin punktgleich dahinter. Die untere Hälfte wird von Köln angeführt, dann Ingolstadt, Darmstadt und Frankfurt. Augsburg ist jetzt auf dem Relegationsplatz. Hoffenheim weiter am Tabellenende. Ganz oben stand heute Nico Rosberg. Zum dritten Mal in Serie konnte der Formel-1-Pilot seinen Dauerrivalen Lewis Hamilton abhängen. Beim Saisonfinale in Abu Dhabi waren die beiden Mercedes-Fahrer wieder mal nicht zu bezwingen. Das heißt, 12. Doppelerfolg in einem Jahr, neuer Rekord.
Bis zum Ende bestimmen die Silberpfeile die Elite-Serie des Motorsports. Nico Rosberg gelingt dabei ein lupenreiner Saisonabschluss.
Aber bei mir, ich bin jetzt schon am Denken für 2016. Also da gibt es nicht einen Tag, wo da komplett Pause ist. Ja, ich bin schon wieder im Aufbaumodus und was kann ich noch besser machen und so weiter.
Um die Weltmeisterschaft letztendlich für sich zu entscheiden. Heute beginnt Rosberg von der Pole Position und verteidigt die Spitzenposition bis ins Ziel. Damit gelingt ihm ein Hattrick. Seit der Titelentscheidung 4 Wochen zuvor gewinnt Rosberg nämlich jedes Rennen. Fahrerweltmeister ist allerdings sein Teamkollege Lewis Hamilton. Die Konstrukteurskrone gewinnt die Mercedes-Mannschaft. Erstes Verfolgerteam ist auch heute die Scuderia Ferrari.
Zum Tennis. Andy Murray hat Großbritannien praktisch im Alleingang zum ersten Davis-Cup-Sieg seit 1936 geführt. Gegen Belgien hatte der Weltranglisten-Zweite bereits am Freitag sein erstes Einzel gewonnen. Gestern war er dann mit seinem Bruder im Doppel erfolgreich und heute setzte er noch einen drauf, gewann gegen David Goffin in 3 Sätzen und holte damit den entscheidenden 3. Punkt für sein Team. Damit zum Boxen. Wladimir Klitschko musste in der vergangenen Nacht im Schwergewicht eine bittere Niederlage einstecken. Er verlor gegen den vorher als chancenlos eingestuften Briten Tyson Fury.
Der Zustand von Wladimir Klitschkos Gesicht verriet alles über den Kampfausgang in Düsseldorf. Nach 9,5 Jahren als Schwergewichtsweltmeister kassierte der gebürtige Ukrainer eine einstimmige und verdiente Punkteniederlage gegen Tyson Fury.
Ich bin natürlich enttäuscht, dass es nicht so gelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber wie gesagt, Verletzung zum Volk und das was zählt.
Ein Rückkampfrecht gegen den neuen Weltmeister dreier großer Boxverbände hatte sich Wladimir Klitschko per Vertragsklausel schon zuvor gesichert. Der Respekt von Tyson Fury war ihm auch so gewiss. Wenn ich nur ein halb so guter Weltmeister bin wie Wladimir Klitschko, wäre ich schon zufrieden. Nach 11 ungeschlagenen Jahren war Klitschko gegen Tyson Fury aber erstmals ohne echte Chance.
Ja, und keine Chance hat im Moment wohl auch die Sonne, sich gegen dieses schmuddelige Wetter durchzuboxen. Carsten Schwanke, wie wird's denn in der kommenden Woche?
Ja, auf jeden Fall nicht so sonnig, wie Sie es wohl gerne hätten, sondern stattdessen bewölkt, regnerisch, aber vor allem windig und stürmisch. Und stürmisch starten wir auch in diesen Stunden in die neue Woche. In den letzten Stunden war vor allem der Norden und der Nordwesten dran mit schweren Sturm bis Orkanböen. 152 Kilometer pro Stunde gab es in List auf Sylt. Das heißt, auch in der zweiten Nachthälfte verlagert sich dieses Sturmfeld mehr Richtung Osten und auch mehr in die Mitte, wo weiterhin schwere Sturmböen der Stärke 10 oder 11 möglich sind. Morgen Vormittag kommt dann neuer Regen dazu, und zwar hier im Südwesten. Und zum Nachmittag bewegt sich dieses Regengebiet weiter Richtung Mitte und auch nach Norden Deutschlands. Außerdem kommt dann morgen Abend hier Richtung Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz der nächste Sturm heran, der aber wohl nicht ganz so kräftig sein wird wie das, was wir gerade aktuell draußen erleben. Die Temperaturen morgen Nachmittag 7 bis 12 Grad. Mit Regen geht es dann auch am Dienstag weiter. Immer noch windig, kaum Sonnenschein. Am Mittwoch wird es dann überall trocken sein, allerdings weiter mild mit 11 bis 12 Grad. Und dann kommt zumindest ab und zu auch mal ein bisschen die Sonne hervor.
Na, wenigstens ein bisschen. Dankeschön, Carsten Spanke. Ja, das war's von uns. Im Anschluss sehen Sie Titel, Thesen, Temperamente und gegen 20 nach 2 noch einmal die Tagesschau. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle Karin Mioska. Guten Abend und einen guten Start in die Woche.